Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich verstehen. Das ist der Fall. Ich möchte mich zuerst bei meinem verehrten Kollegen und Freund Norbert Elsner ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung und für die ehrenvolle Gelegenheit, hier innerhalb von 4 Jahren zum zweiten Mal in diesem illustren Gebäude angesichts dieser illustren Menschen sprechen zu können. Die Frage, wer oder was unser Verhalten bestimmt, hat die Leute beschäftigt, seit sie über sich selber nachgedacht haben, also seit 2.500, 3.000 Jahren, seit es Philosophie engeren Sinne gibt, und entsprechend vielfältig sind die Antworten. Für die einen war es und ist es das Schicksal, das unser Verhalten lenkt, für die anderen ist es der freie Wille, es sind Vernunft und Verstand, oder es ist die Umwelt, es ist die Gesellschaft, die uns determiniert, oder es ist das Unbewusste. Das kann man sich alles aussuchen. Und ich will heute in ganz bescheidener Weise, ist irgendwas schlimm? Ganz bescheidener Weise als Hirnforscher eine möglichst plausible Antwort auf die Frage geben, wer entscheidet, wenn ich entscheide. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich Folgendes, was hier geschrieben ist, als Ausgangslage bezeichne. Nach traditioneller Auffassung, so steht es hier, entscheidet bei Willenshandlungen, also bei Handlungen, bei denen ich das Gefühl habe, ich bin das, der das tut und kein anderer, das bewusste Ich des Menschen. Und dieses bewusste Ich des Menschen, Betonung liegt auf bewusst und auf Ich, sollte sich dabei von Vernunft, Verstand leiten lassen. Leider, wie wir alle wissen, ist das nicht immer der Fall, aber sollte so sein. Die zweite Kernaussage ist, der Mensch ist, traditionelle Kernaussage ist, der Mensch ist in seinen Willenshandlungen frei. Das heißt, er kann trotz vielerlei Bedingtheiten und Motive, die niemand abstreitet, anders handeln, wenn er nur will. Das ist die starke Aussage der Willensfreiheit, die unserem Rechtssystem zum Beispiel zugrunde liegt. Auch unter identischen sonstigen Bedingungen kann ich, wenn ich nur will, anders handeln. Es wird mir auch vorgeworfen vor Gericht. Aufgrund dieser Willens- und Handlungsfreiheit ist der Mensch verantwortlich für sein Handeln. Und die Frage ist natürlich, wenn das eventuell nicht stimmen sollte, was ist dann mit der Verantwortlichkeit? Das treibt im Augenblick die Strafrechtler im großen Maßstab um. Und sie haben natürlich recht, sich davon berühren zu lassen. Gehen wir mal ganz von vorne los. Also, da gibt es ein bewusstes Ich, dessen Existenz niemand bezweifeln kann. Wir sind das ja. Und dieses bewusste Ich soll nun möglichst mit Verstand und Vernunft seine Handlungen steuern. Wir können überprüfen jetzt, wie das denn eigentlich passieren soll. Dazu müssen wir Verstand und Vernunft definieren. Man kann sich als bei den Psychologen schlau machen und man kann sagen, Verstand hat etwas mit aktuellen Problemlösen, mit Hilfe erfahrungsgeleiteten und logischen Denkens zu tun. Das ist nicht identisch, aber doch weithin deckungsgleich mit dem, was man Intelligenz nennt. Es gibt bei der Intelligenz, so sagen heute Intelligenzforscher, einen eher allgemeinen Teil, der darauf aus ist, Probleme möglichst schnell und effektiv zu erkennen, und einen zweiten Teil, der Faktenwissen, Expertenwissen beinhaltet, und ein intelligenter Mensch ist, der ganz schnell Probleme erkennen kann und auch über Expertenwissen verfügt und überdies über die Fähigkeit, dies auch noch anzuwenden. Expertenwissen alleine nutzt einem nichts und ein scharfer Verstand alleine, wenn man sonst nichts weiß, nutzt einem auch nichts. Vernunft hingegen ist wohl was anderes. Es ist mittel- und langfristige Handlungsplanung aufgrund übergeordneter zweckrationaler Prinzipien. Ein intelligenter Mensch muss nicht unbedingt vernünftig sein. Der hat die Probleme des Alltags vor sich. Ein vernünftiger Mensch aber denkt über den Alltag hinaus, überlegt sich, wenn ich jetzt was tue, was hat das für Folgen in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr. Insbesondere stellt er die sozialen Konsequenzen seines Verhaltens in Rechnung. Das ist das, was einen vernünftigen Menschen ausmacht. Der muss nicht unbedingt sehr intelligent sein, sondern er ist dann zum Beispiel weise. Jetzt gucken wir mal ganz einfach, wo im Gehirn diese Vermögen angesiedelt sein könnten. Hier haben wir unser Gehirn, das ist ziemlich groß, bei weitem aber nicht das größte, das ist 1,4 Kilo beim Mann. Es gibt Tiere, die haben 9 Kilo, was sie damit machen, ist unklar. Hoffen wir, dass sie nicht zu intelligent sind. Ich habe soeben ausrechnen können, aufgrund neuester Daten, dass wir, obwohl wir ein bescheiden großes Gehirn haben, die meisten Zellen in dieser schönen großen Rinde haben. Leider sind es nur 11 Milliarden, ich hatte gehofft, es seien ein paar mehr, 11,5 Milliarden. Gott sei Dank hat der Elefant nur 11. Und die Wale haben so um 10. Ist also schmal, aber hoffen wir das Beste. Diese große Rinde ist hier schön gebunden, obwohl die Windungen überhaupt nichts zur Intelligenz tun, das ist einfach die Größe, legt sich das in Falten. Aber ganz wichtig ist, nur das, was in dieser großen Rinde passiert, kann uns überhaupt bewusst werden. Alles andere, was außerhalb der großen Rinde passiert, soweit wir wissen, egal wie kompliziert es ist, ist unbewusst. Wir machen das allermeiste ohne Bewusstsein. Fällt uns nur nicht auf, weil es unbewusst ist. Aber auch das meiste in dieser großen Rinde passiert unbewusst. Nur weniges, aktuell sehr weniges, ist uns in dem Augenblick bewusst. Das sind aber immer noch viele hundert Millionen Neurone oder Milliarden Neurone. Wir haben vielleicht insgesamt 30, 40 Milliarden. Was die große Rinde tut, ist relativ gut bekannt, jedenfalls auf globalerem Niveau. Hier sehen Sie nochmal diese gebundene große Rinde, hier ist vorne, hier ist hinten, oben ist unten. Und hier sehen Sie hier hinten im Hinterhauptkortex, also hier hinten, da geht es um Sehen von Objekten, Gesichtern, Szenen, auch von bewegten Dingen. Hier geht es um Hören und um Sprache, hier um Körper, Raum, Symbole. Hier geht es um Gedächtnis, zum Beispiel autobiografisches Gedächtnis und hier um Motorik, auf die ich noch zu sprechen komme, die Sensorik des Körpers, die Prämotorik. Jetzt haben wir hier das Stirnhirn. Und man hat seit einiger Zeit herausgefunden, dass dieses Stirnhirn sich in einen oberen Teil gliedert, den man dorsolateralen präfrontalen Kortex nennt und einen über den Augen liegenden, die Augen wären hier, über den Augenhöhlen liegenden sogenannten orbitofrontalen Kortex. Das heißt, das Stirnhirn, was über den Orbital den Augenhöhlen liegt. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass dieser obere Teil etwas bei Menschen und bei uns nah verwandten Tieren mit Analyse, Planung und Entscheidung zu tun hat. Dieser Teil des Gehirns kriegt von den anderen Teilen Informationen über das, was ansteht, welches die Probleme sind und versucht in möglichst intelligenter Weise rauszukriegen, was ist Sache und wie könnte ein Problem, eine Lösung aussehen. Da steckt Problemlösungskreativität und so weiter und Patienten, die hier Schäden haben, hier zum Beispiel in dem Arbeitsgedächtnis, wo 946 steht, die sind typisch unintelligent. Denen fällt nichts mehr ein, die haben noch Expertenwissen, aber das können sie nicht kreativ einsetzen. Also Intelligenz sitzt, so würden auch die Psychologen sagen, wenn es überhaupt im Gehirn sitzt, das nehmen wir schon an, diesem oberen Stirnhirn. Das untere Stirnhirn hat erstaunlich wenig Verbindungen, sondern hat zu einem System, das wir limbische System nennen, stärkere Verbindungen. Dieser orbitofrontale Kortex tut etwas ganz anderes. Er bewertet nämlich die individuellen und die sozialen Folgen meines Handelns und schätzt ein, was von mir erwartet wird und sagt sozusagen, das ist gut, das sollst du tun oder das lässt du lieber, es hat schlechte Konsequenzen. Es hat Risiken, es hat unerwünschte Folgen und Patienten mit Läsionen in diesem Bereich können hochintelligent sein, aber sie haben typische Defizite, einmal in der Fähigkeit rauszukriegen, was die anderen wohl wollen und denken, insbesondere aber die längerfristigen Konsequenzen des eigenen Handelns abzusehen. Die tun Dinge, von denen sie mit ihrem oberen Stirn, ich sage das mal ganz unphilosophisch, sagen, das sollte man auf keinen Fall tun. Die warnen uns sogar, das ist typisch für solche Patienten, wenn sie hochintelligent sind, und das tun sie selber, weil die Instanz, die intelligente Einsicht in Verhalten umsetzen muss, in komplexes soziales Verhalten, die fehlt. Die belehren uns, man sollte auf keinen Fall über eine belebte Straße bei starkem Verkehr rübergehen und im nächsten Augenblick tun sie das. Sie sagen nur nicht auf fallende Kurse setzen, und dann tun sie das selber. Also typisch unvernünftig, wenn auch vielleicht intelligent. Jetzt gucken wir uns dieselbe große Rinde mal unter einem anderen Gesichtspunkt an. Und da entdecken wir schon, wenn wir vom Ich reden, dem bewussten Ich, das unsere Handlungen steuert, dann sehen wir, dass es da ein Problem gibt. Es gibt nämlich gar nicht das bewusste Ich, sondern es gibt eine ganze Reihe von Ich-Zuständen, die rein empirisch bekannt sind. Es gibt zum Beispiel das sensorische Erlebnis-Ich, vielleicht das einfachste Ich-Zustand, den schon ein Säugling wahrscheinlich hat. Es gibt das Körper-Ich, Verortungs-Ich und perspektivische Ich, entwickelt sich auch sehr früh. Es gibt das autobiografische Ich, das entwickelt sich so mit ab dem vierten Lebensjahr. Das sprachliche Ich genauso, ganz langsam. Und dann, viel später, kommen das Zurechnungs-Ich, das Handlungsplanungs-Ich und am allerspätesten das ethisch-moralische Ich hinzu. Wie kommt man dazu, diese verschiedenen Ich-Zustände anzunehmen? Erst einmal aus dem Grund, dass sie unabhängig voneinander ausfallen können. Das heißt, jemand hat einen Schlaganfall, wacht morgens auf und weiß nicht mehr, wer er ist. Sein autobiografisches Ich ist ausgefallen, ganz selektiv, das ist zwar selten, es gibt es aber er hat alle anderen Ich-Zustände. Oder durch die Verletzung des orbitofrontalen Kortex ist das ethisch-moralische Ich plötzlich durch Verletzung, durch einen Verkehrsunfall, durch einen Schlaganfall ausgeschaltet. Solche Leute sind, ich habe das selbst in meiner weiteren Familie mal erlebt, von Stund an werden die zu Grobian und zu Menschen, die nur noch ihre Umwelt, ihre persönliche Umwelt, die sie vorher sehr geliebt haben, schikanieren. Ja, dann guckt mal, wo der Schaden liegt. Der liegt hier. Und das Handlungsplanungs-Ich und das Zurechnungs-Ich, es gibt Menschen, die aus neurologischen Schäden Dinge tun und dann behaupten, ich war das gar nicht. Ja, das müssen keine Geistesgestörten sein. Das heißt, rein empirisch müssen wir davon ausgehen, es gibt unterschiedliche Ich-Zustände, die auch in der Ontogenese während der kindlichen Entwicklung zu unterschiedlichen Zeiten sich entwickeln, das ist kein Rätsel. Und dieses ethisch-moralische Ich entwickelt sich zusammen mit dem orbitofrontalen Kortex erst zwischen 13 und 20 Jahren. Das dauert sehr lange und ist zu einer Zeit ausgereift, wo die jungen Menschen hoffentlich zu einigem Verstand und einiger Vernunft kommen. Das ist überhaupt nicht zufällig. Wenn dieses Hirnareal nicht da ist, kann man das nicht entwickeln. Das heißt, auch hier fragt man schon, ja, welches Ich ist es denn, das uns steuert? Welches von den vielen? Das ist also eine offene Frage. Jetzt machen wir scheinbar einen Sprung und fragen uns, gut, wie dem auch sei, Verstand und Vernunft sind Zustände, die mit der Großhirnrinde zu tun haben. Verstand und Vernunft, darin sind wir den Tieren, den anderen Tieren, weit überlegen. Auch wenn die vielleicht bestimmt Verstand und Vernunft haben, aber der Sprung ist außerordentlich und auch ein Zoologe, der die Tiere liebt, würde das nicht leugnen können. Jetzt fragen wir mal, warum sitzen Verstand und Vernunft in der Großhirnrinde? Das ist eine sehr gute und schwierige Frage, auf die es aber eine gute Antwort gibt. Gucken wir uns kurz so einen Schnitt durch diese Großhirnrinde an. Also wir machen jetzt wirklich einen Schnitt dadurch. Die ist etwa 2 bis 3 Meter dick. Und Sie sehen, die ist schön geschichtet. Und sie besteht im Wesentlichen mit ihren, wie ich vorhin sagte, 11,5 Milliarden Neuronen, wenn es denn stimmt, aus einem Typ von Nervenzellen, diesen Pyramidenzellen. Zu 85%. Das ist schon sehr merkwürdig, weil das ungewöhnlich ist für den Rest des Gehirns. Da gibt es immer viele Typen. Warum aus einem Typ, überwiegend. Gucken wir uns den einen Typ mal an. Das ist so eine Pyramidenzelle, die ist übersät mit solchen Dornen, etwa 20 bis 30.000, das ist eine ganze Menge. Und sie ist verkoppelt, wie gesagt, selbst wenn man überlegt, 2 bis 3 dieser Kontaktpunkte stammen von einer Zelle mit 10.000 anderen Zellen. Das heißt, jede dieser relativ uniformen Zellen spricht in jedem Augenblick mit 10.000 anderen, vielleicht mit 20.000 anderen. Und man hat inzwischen ausrechnen können, dass über 2 solche Kontaktstellen jede Zelle in der Großhirnrinde mit jeder anderen spricht. Auf die direkte Verschaltung wäre ganz schlecht, da würde unser Gehirn explodieren wegen der Kabel, aber zweimal untersetzt kann man ausrechnen, ist optimal. Das ist das eine, also eine unglaubliche Verdichtung der Verknüpfung. Zweitens, außerordentlich uniform. Und drittens, diese Kontakte hier, die Synapsen, von denen wir eine 500 Millionen haben. Da kann man ausrechnen, wenn man diese Dichte weiß, eine 500 Millionen ist eine ganze Menge. Die sind besondere Synapsen. Nämlich, sie können im Gegenteil zu den Kontaktstellen im restlichen Gehirn sich sehr schnell ändern. Sie können innerhalb von einer Sekunde ihre Durchlässigkeit für Erregungen erhöhen oder erniedrigen. Das heißt, hier haben wir Schaltelemente, die im Sekundentakt, warum das eine Sekunde ist, hat biochemische Gründe, können Netzwerke gigantischer Art sich ganz schnell umverstricken. Nun muss man dazu wissen, dass in dieser Großhirnrinde Netzwerke sitzen, die, mit denen wir wahrnehmen, mit denen wir uns etwas vorstellen und mit denen wir denken und mit denen wir uns erinnern. Das Gedächtnis sitzt direkt in diesen Netzwerken drin. Wir tun das mit denselben Teilnetzwerken. Und nun ist jedem Ingenieur völlig klar, ein sehr homogenes Netzwerk einer unglaublichen Komplexität, das ein gigantisches Gedächtnis ist, ein assoziativer Speicher, kann diese Inhalte im Sekundentakt verknüpfen, und zwar in einer beliebigen Komplexität. Das kann nur die Großhirnrinde, und das macht sie in jedem Augenblick, wenn wir denken. Denken ist eine Art ganz schnellen Lernens und Entlernens. Da geht es rein und wieder raus. Deshalb ist der Gedankenflug so typisch. Da das Gedächtnis drin sitzt, gibt es dann Filter und irgendwie an 0,1% von diesem Denken und Wahrnehmen landen dann irgendwann im Langzeitgedächtnis. Das ist ein ganz langsamer Prozess, der auf andere Weise biochemisch und physiologisch geht als diese schnelle Umverschaltung. Wir merken uns also, die Großhirnrinde ist ein riesiger assoziativer Speicher, der praktisch unendlich viel laden kann. Es gibt Patienten, die können sich, oder Personen, die auch darunter leiden, also Patienten, die können über alles berichten, was sie jemals in ihrem Leben gehört, gesehen, gefühlt, gedacht oder geschmeckt haben. Alles. Wir können froh sein, dass wir nicht dazu gehören, nämlich die Leute leiden sehr darunter. Aber im Prinzip ist unsere Großhirnrinde unendlich speicherfähig. Also, wir können mit dieser Großhirnrinde Dinge machen, die der Rest des Gehirns nicht machen kann. Das ist außerordentlich wichtig, wofür wir diese Großhirnrinde haben. Wir können Details wahrnehmen, der Rest des Gehirns kann das überhaupt nicht. Für Detailwahrnehmung braucht man riesige Areale von Nervenzellen. Große multimodale Datenmengen können sehr schnell verarbeitet werden. Das Dritte ist sehr wichtig, nur die Großhirnrinde kann semantisch tief verarbeiten. Wenn Sie mir jetzt zuhören und versuchen rauszukriegen, was der Rote erzählt, dann geht das nur durch Konzentration und mit Ihrer Großhirnrinde. Die subkortikalen Areale können nicht durch Aufmerksamkeit in der Weise gesteuert werden und sie können deshalb nicht Bedeutungen erfassen. Das kann eben nur die Großhirnrinde. Aber die Schnelligkeit, unglaubliche Schnelligkeit der Großhirnrinde erzeugt in uns die Möglichkeit, dass wir Verhaltensrelevanz von Sachverhalten extrem schnell erkennen. Auf größere Distanz wissen Freund oder Feind, Bedrohung oder Frieden. Wer ist das? Was will der von mir? Das können wir mit diesem Apparat. Insbesondere aber kann man aufgrund dieser Tatsachen etwas tun, worin die nichtmenschlichen Tiere extrem schlecht sind, wie unser gemeinsamer Lehrer Bernhard Rentsch herausgefunden hat. So klug Tiere sein können, sie haben die größten Schwierigkeiten bei der Sprache und bei der mittel- und langfristigen Handlungsplanung. Ein Schimpanse, der sehr intelligent ist, Stöckchen und Instrumente sich herstellt für so Termitenhügel, weit im Voraus das macht, sich unter den Arm klemmt und dann losmarschiert und dann mit verschiedenen dicken Stöckchen im Termitenhügel nach Termiten angelt, der kann doch nicht länger denken, so heißt es, als einen Tag oder einen halben Tag, dann ist aus. Wir können natürlich länger denken, sehr wahrscheinlich nicht abstrakt, sondern nur mit Hilfe der Sprache, aber immerhin, die Sprache ist auch eine Erfindung des Gehirns. Und deshalb können wir auch etwas tun, was Tiere, auch unsere nächsten Verwandten, nicht in der guten langfristigen Weise können, nämlich Handlungsalternativen erwägen und ihre individuellen und insbesondere sozialen Konsequenzen abschätzen. Das ist auch wieder nur ein quantitativer Unterschied. Menschen, Affen und andere Primaten tun nichts anderes als intrigieren und sehen, ob man an die Macht kommt und wie man an die Macht kommt und wenn man an der Macht ist, wie lange, ob man sich da lange hält. Also sie haben diese soziale Intelligenz extrem ausgebildet, aber die ist nach allem, was wir wissen, beschränkt. Das ist das, warum wir eine sehr große Großhirnrinde haben. Die ist zwar quantitativ nicht sehr groß, aber sie hat die meisten Nervenzellen und sie hat die schnellste Verarbeitungskapazität, daran sind wir Elefanten und Walen sehr überlegen, und sie hat die höchste Verknüpfungsdichte. Und in diesem Zusammenhang entstehen nun Vernunft und Verstand. So, jetzt ist die Sache eigentlich einfach. Da oben in der Großhirnrinde entstehen Vernunft und Verstand. Wir haben ein Problem, wir müssen uns entscheiden. Und jetzt treffen wir eine bestimmte Entscheidung und das muss jetzt in Motorhandlung umgesetzt werden. Wie das passiert, ist relativ bekannt. Wir gucken uns wieder die Großhirnrinde an und entdecken wir hier, aha, hier gibt es einen Motorkortex einen prämotorischen Kortex, noch was anderes. Der Motorkortex hier, der ist dafür da, dass wir detaillierte Bewegungen, zum Beispiel mit den Lippen, mit den Fingern, ausführen können. Darin sind wir Menschen besonders klar, aber auch größere Bewegungen. Aber immerhin die willentlichen Details, also zum Beispiel der Präzisionsgriff, den wir ausführen können, das wird hiermit gemacht. Und dieser prämotorische Kortex, PMC, der macht die gröberen Anweisungen. Wohin man die Hand streckt, das macht dieser Teil des Scheitellappens auch, aber die arbeiten eng zusammen. Also das sind die gröberen Abläufe, wo ich hingreifen will. Und der Motorkortex, der reguliert zum Beispiel die Öffnung meiner Hand und wie meine Finger jetzt gesteuert werden. Ohne den Motorkortex könnte ich nur grob mich bewegen. Jetzt gucken wir mal nach innen, auf die Innenseite des Gehirns, entdecken ein sehr eigentümliches Areal. Diese Areale, die Sie gesehen haben, ziehen also über den Berg nach innen. Wir gucken also jetzt hier von innen auf das Gehirn. Haben wir hier den Teil des dorsolateralen präfrontalen Kortex, den orbitofrontalen, hier ist wieder das Auge und da sehen wir, hier gibt es ein Areal, wo Nummer 8 steht, das heißt Prä-SMA. SMA heißt supplementärmotorisches Areal, von dem meinte man, dass es das täte, von dem man heute meint, dass es das Prä-SMA tut. Hat sich einfach im Ort geirrt. Von diesem Areal weiß man seit langem, dass es aktiv sein muss bei intern generierten Handlungen, bei denen, die man will. Und dass dieses Areal aktiv sein muss, damit ich den Willen, damit ich das Gefühl habe, ich bin es. Also wenn es irgendwo ein Zentrum gibt, das dem Gefühl, ich bin das, ich will das, entspricht, erstmal ganz unphilosophisch gesagt, dann ist es dieser Teil unserer Großhirnrinde. Das hat Sir John Eccles vor 25 Jahren auch schon entdeckt, hat gesagt, genau da ist das Liaison Brain, da greift der Geist rein und bewegt die Neuronen, sodass sie das tun, was der immaterielle Geist will. Wir werden sehen, ob wir diesen Geist brauchen. Aber Faktum ist, wenn man hier stimuliert und das sehr gut tut, das klappt nicht immer, dann kann man bei Patienten zum Beispiel, die einen geöffneten Schädel haben und das Gehirn aufgrund für eine Operation liegt frei, dann kann man wenn man raffiniert genug ist, dort mit einer elektrischen Elektrode stimulieren und Patienten tun etwas, sie fangen an zu reden oder sie heben den Arm und man sie fragt, warum hast du das getan? Weil ich das gerade wollte. Das ist auch logisch, nämlich wenn das aktiv sein muss, damit ich das Gefühl habe, ich bin es, aus Gründen, die wir gleich noch kennenlernen werden, und das wird jetzt aktiviert und man tut etwas, ist es logisch, dass das Gehirn meint, es käme von ihm. Ja? Nämlich das Gehirn, das sehen wir jetzt schon, muss bei jeder Handlung feststellen, ist das intendiert, ist das gewollt und ist ein Reflex. Tue ich es reflexartig, tue ich es unbewusst, so wie Fahrradfahren, Klavier spielen, nicht reflexartig, aber doch unbewusst, ich tue das, aber ich weiß gar nicht wie, oder ist es geplant? Und nur bei den Dingen, die wir planen, muss dieser Teil aktiv sein. Wenn das so ist, und das ist neuronales Gedankengut, ach so, hier ist noch eine ganz alte Aufnahme aus der Urzeiten der Bildgebung, aber es ist, stimmt immer noch. Hier wurde gezeigt, dass bei einfacher Fingerbeugung dieser motorische und auch der sensorische Kortex aktiv sein müssen. Bei komplexeren Bewegungen, das sagte ich, müssen die vorgeschalteten Areale aktiv sein. Und wenn ich mir die Bewegungsfolge nur vorstelle, dann muss dieses Prä-SMA genauso aktiv sein. Das ist seit länger bekannt. Sportler nutzen das aus, indem sie mental trainieren, dann aktivieren sie genau dieses Areal. Und wenn ich jetzt zugucke, wie einer sich da bei der Tour de France abastet, und je schwerer das wird, oder auf dem Fußballfeld, je mehr Leute versuchen, den Ball da reinzukriegen, desto mehr wird mein Prä-SMA aktiviert. Ich setze mich empathisch in die Rolle dessen, der sich da abmüht. Es ist so, als ob ich das wäre. Es ist wie, wissen das, wenn es dann doch nicht ins Tor geht, dann versucht man vor dem Fernsehapparat da mit dem eigenen Fuß mitzuhelfen. Und dann ist das so, wie wenn es geschehen wird. Eine sehr interessante Erklärung von dem, was man Empathie nennt. So, eigentlich ist die Sache gegessen. Könnte, nachdem ich das erklärt habe, aufhören. Nämlich die Handlungsplanung, auch selbst hart neurobiologisch, sieht dann so aus. Wir planen mit unserem oberen Stirnhirn. Wir überlegen, was Sache ist. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann wird das mitgeteilt dem prämotorischen und plantärmotorischen Kortex. Und der sagt dann dem motorischen Kortex, der beugt das dann runter, welche genauen Module da angesteuert werden sollen. Da geht es das Rückenmark runter und dann tun wir das. So bahnen sich Vernunft und Verstand ihren Weg. Dieses Schema steht in jedem Lehrbuch drin, hat nur einen kleinen Nachteil, nämlich ist es falsch. Wenn das so wäre, dann wäre erstens Freud überflüssig, das wäre ja nicht so schlimm. Ja, nämlich hier, das ist diese rein bewusste Steuerung, das ist das, was wir traditionell so gelernt haben. Verstand und Vernunft walten in meinem Gehirn. Es gäbe aber auch, was schlimmer ist, eine bestimmte unter älteren Menschen verbreitete Krankheit nicht, nämlich Parkinson'sche Krankheit. Parkinson-Patienten wollen etwas tun im Schwerstadium, Endstadium ihrer Erkrankung, wollen das ganz intensiv, können es aber nicht. Man hat seit über 100 Jahren und inzwischen mit Erfolg, wie Sie vielleicht wissen, erforscht, wo der Defekt liegt. Und der Defekt liegt nicht in der großen Rinde. Wenn das also stimmte, ist völlig rätselhaft, warum Leute etwas ganz stark wollen können und trotzdem nicht tun können. Oder auch, weshalb ich ganz stark morgens in der dunklen Winternacht aufstehen will, ein Bild von William James, dem berühmten Psychologen, habe eine starke Wollung, ich muss jetzt aufstehen, es passiert nichts, weil irgendwelche Zentren, die hier gar nicht vorkommen, meinen, ich sollte nicht aufstehen. Und erst der Blick eine Stunde später auf den Wecker lässt mich hochfahren, völlig ohne Großhirnrinde. Also da fehlt irgendwas. Ne? Die Antwort, die Frage ist, was fehlt da? Was ist da nicht richtig? Die Antwort heißt, es gibt große Zentren in unserem Gehirn, im Endhirn, die Basalganglien, die dort offenbar eine entscheidende Rolle spielen, was man seit längerem auch weiß. Die Frage ist, warum spielen sie diese Rolle? Gucken wir uns die mal an. Hier haben wir so einen Querschnitt durch unser Gehirn. Hier sehen Sie die beliebte Großhirnrinde, die sich tief einfaltet hier. Und die linke und rechte oder umgekehrt, wie man das sieht, von vorne, von hinten, hier sehen Sie, das sind die Basalganglien. Große Zentren, die größten subkortikalen Zentren im Endhirn, die kompliziert aufgebaut sind und die mehrere hundert Millionen Neuronen umfassen, also eine Menge. Die Frage ist, was ist mit den Basalganglien? Die Basalganglien, so ist inzwischen Fachmeinung, diese Basalganglien sind ganz wesentlich oder unabdingbar an der Planung, an dem Auslösen und der Kontrolle selbst initiiert, das heißt gewollter Bewegungen, an der bewussten Verhaltensanpassung und am motorischen Lernen beteiligt. Also praktisch an allem. Ohne Basalganglien geht das nicht. Die Großhirnrinde kann tun, was sie will, wenn die Basalganglien nicht mitmachen, passiert nichts. Und das ist genau bei Parkinson-Patienten der Fall. Oder eben auch bei dem, der da rein vernunftmäßig sagt, du müsstest jetzt aufstehen, es aber nicht tut. Da haben andere Zentren was dagegen. Da tun sie es nicht. Die Basalganglien sind inzwischen an, mit Recht, bilden eine Art Handlungsgedächtnis. Das heißt, in den Netzwerken sind alle Handlungen gespeichert, die wir jemals erfolgreich ausgeführt haben. Und die Basalganglien sind der Ort aller Gewohnheiten, aller Dinge, die wir tun können, ohne dass wir detailliert darüber nachdenken müssen. Alle Sequenzen, die wir ausführen, die wir gut ausführen, und die wir ausführen, ohne darüber nachzudenken, ob das Fahrradfahren oder Schreiben oder mit den Händen fuchteln oder irgendwas ist, die tun wir mit den Basalganglien. Die sitzen da drin. Die Basalganglien arbeiten völlig unbewusst. Und das ist auch gut so, nämlich wir wüssten gar nicht, wie wir das beim Klavierspielen machen, wie ich meine Lippen bewege, meine Hände bewege, wie ich die Tastatur bediene. Ich muss nicht darüber nachdenken und kann auch gar nicht darüber nachdenken, weil das in Orten gespeichert ist in meinem Gehirn, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind. Und ich sollte beim Klavierspielen auch nicht darüber nachdenken, wie ich das mache, außer ich heiße Horowitz. Aber ich heiße nur nicht mal so. Also sobald ich darüber nachdenke, interferiert das und ich verspiele mich. Auch beim Springen, beim Hochschulspringen, Hochschulspringen, guter Versprecher. Gut, sehr gut. Beim Hochspringen ist der Genius Lotzi hier. Ne? Beim Hochsprung oder sonst was sagt man immer, denk nicht drüber nach, sondern tu es. Tu es einfach. Beim Autofahren, das macht man hier mit. So, was machen die? Wie gesagt, sie haben alle Handlungen von der Geburt an, die wir jemals ausgeführt haben, gespeichert. Man stellt sich das so vor, dass wenn wir etwas tun wollen, wir es am besten in einer bestimmten eleganten Weise tun und dazu müssen alle fast unendlich vielen Handlungen, Bewegungen unterdrückt werden und nur eine muss enthemmt werden. Das ist der Sinn dieser Verschaltung. Das heißt, die Großhirnrinde hat irgendwelche Ideen, die sie hier ventiliert, aber sie kann nicht festlegen, sie ist nicht der Ort des Handlungsgedächtnisses. Sie weiß nicht genau, wie man das elegant tut, dazu müssen die Basalganglien und im geringen Umfang, als man früher dachte, das Kleinhirn dazukommen. Also, die wesentliche Aussage ist, wir überlegen, was Sache ist, was wir tun wollen. Schon diese Überlegungen und Wünsche sind, so wissen wir heute, die kommen nicht direkt aus der Großhirnrinde selbst, sondern die kommen aus dem limbischen System, was wir gleich noch sehen. Die Wünsche kommen aus dem Unbewussten, ob nun freudisch oder nicht freudisch. Dann werden sie bewusst, ich schreibe sie mir zu und dann kann das ventilieren, wie lange es will. Ein Jahr lang bleibe ich in Bremen, gehe ich nach Göttingen, tue ich jenes oder tue ich dies, fahre ich nach Frankreich oder nach Finnland, irgendwas beliebig lange, für einen Rektor, der auf die Entscheidung wartet, zu lange und irgendwann muss es zum Schwure kommen. Irgendwann muss ich unterschreiben, irgendwann muss ich die Tickets kaufen, irgendwann muss ich zum Standesamt gehen, irgendwann muss vollzogen werden. So, dann geht der Befehl zu den Motorzentren. Bevor aber das jetzt gemacht wird, hier mit dem berühmten roten Pfeil, wird es nochmal zu den Basalganglien geschickt. Und etwa 5 bis 6 Mal, kurz bevor ich das tue, wird genau abgeglichen, nicht nur ob ich das will und dass ich das jetzt will, sondern wie das jetzt genau ablaufen soll. Das wird 2 Sekunden vorher nochmal abgeglichen und wenn das nicht funktioniert, dann will ich zwar ganz stark, aber ich kann weder meinen Arm heben, noch kann ich aufstehen, noch kann ich den Schritt vorwärts tun. Das sind also 2 Dinge. Einmal die Kontrolle der Wünsche, die durch eine sogenannte ventrale Schleife gehen und dann letztlich die Kontrolle der Endausführung. Das muss dann in einer bestimmten Weise gemacht werden, sonst gerät man in Zuckungen, in Krampfe. Das ist ja auch die Erkrankung der Basalgang, führen ja zu den spastischen Zuständen. So, was funktioniert bei dem Parkinson-Patienten nicht? Es ist das kleine, aber wichtige Signal von einem Zentrum, Substantia nigra genannt, zu dem Corpus triatum. Dieser kleine Pfeil hier. Eine Ausschüttung des Neuromodulators Dopamin. Der fehlt. Wir werden gleich sehen, dass das ganz verhängnisvoll ist. Ohne diese Ausschüttung, dieses Dopamin, läuft es nicht. Dass das so ist, wissen wir, dass Parkinson-Patienten, wenn sie nicht zu sehr erkrankt sind, eine Vorform von Dopamin, nämlich L-Dopa, kriegen. Das wird verstoffwechselt, Dopamin, und plötzlich können sie Dinge tun, die sie vorher nicht tun konnten. Das hat nicht ein Wiederaufleben eines freien Willens zur Voraussetzung, einfach weil biochemische Signale plötzlich ausgeschüttet werden können, die vorher nicht da waren. Hier setzt nun das berühmt-berüchtigte lateralisierte Bereitschaftspotenzial an. Dieses Bereitschaftspotenzial, das bei dem Herrn Libbelt rauf und runter dekliniert wurde, entsteht hier oben, über dem supplementärmotorischen Areal. Am besten ist es ausgebreitet, aber da ist es am deutlichsten. Wichtig ist, es beginnt 1 bis 2 Sekunden, bevor wir etwas tun. Es steigert sich auf, also Zellen werden negativer, erreichen einen Peak und dann kommt der Beginn der Bewegung, weil dann genügend Nervenzellen, wie Sie gleich sehen werden, aktiviert wurden, eine Schwelle wurde überschritten und dann können wir das tun, was wir wollen. Das ist der Sinn der Sache. Es müssen also, damit die Großhirnrinde etwas tun kann, müssen genügend Nervenzellen, Motorzellen synchronisiert werden, wie es heißt, die müssen in einen Takt kommen und dadurch kommen sie über eine Schwelle und erst wenn die Schwelle überschritten wird, dann wird uns das bewusst und dann tun wir es. Also man kann sagen, dieses negative Reizpotenzial gibt die aufsummierte Aktivität ausgedehnter Netzwerke in bestimmten Bereichen des Gehirns wieder, besonders im prämotorisch-motorischen Kortex. Und Bewegungen werden nur gestartet, wenn das sogenannte lateralisierte Bereitschaftspotenzial, erkläre ich gleich noch, eine Schwelle überschritten hat dann wird es uns bewusst und dann können wir auch die Sache tun. Das ist hier nochmal so ein Schema. Es gibt eine Vorform, das symmetrische Breitenpotential, das was Libet gemessen hat und dann lateralisiert, das haben Heigert und Eimer gemessen und hier ist ungefähr die Schwelle. Ab dann ist klar, was das Gehirn tun wird. Und zwar unweigerlich, also minus 600 Millisekunden, also knappe Sekunde, bevor wir tatsächlich etwas tun, ist klar, was getan wird. Vorher kann das immer noch ein bisschen variieren. Lateralisierte Breitenpotential abläuft, ist klar, es wird getan. Das heißt, eine knappe Sekunde, bevor wir etwas tun, ist klar, was wir tun werden. Das wissen wir auch. Wir tun etwas und sagen, den Hebel durftest du doch nicht umlegen, den Knopf durftest du doch nicht drücken. Aber wir können es nicht mehr bremsen. Sie wissen vielleicht oder haben das x-mal gelesen, diese Libet-Versuche, wo man da auf so einen rotierenden Zeiger auf Oszillografen gucken musste und die Versuchspersonen. Wir sollten nun innerhalb von wenigen Sekunden eine einfache Bewegung machen und sie waren frei, innerhalb von 3, 4, 5 Sekunden sich dazu zu entschließen. Währenddessen wurde ihr Bereitschaftspotential, BP genannt hier, gemessen und es wurde verglichen und sie mussten sich die Zeigerstellung merken. Das ist schwierig, aber das ging so, sie waren hoch trainiert, wann sie das Gefühl hatten, jetzt will ich die Hand bewegen. Und dann konnte man vergleichen, wann ist der Beginn des Breitschaftspotentials und wann haben sie den Willensakt und das Libet zu seiner großen Überraschung, ihm war das furchtbar peinlich, damals gefunden hat, der Willensakt kommt 200 Millisekunden vor der Bewegungsstart und das Breitschaftspotential, das lateralisierte 500, 600 Millisekunden und das geometrische 1 Sekunde. Das hat ihn dann zu der Aussage getrieben, wider Willen, das Gehirn hat vorher festgelegt, bevor ich erfahre, was ich will. So, das Ganze ist sehr umstritten gewesen, insbesondere weil dieses symmetrische Breitenpotential nicht genau gemessen werden kann. Kollegen von mir, Heggert und Eimer, haben das vor ein paar Jahren, 1999, nachgemacht, haben, wenn man das präziser macht, genau dasselbe gefunden. Sie sehen, Zeitpunkt der Willensentscheidung, 350 Millisekunden, 500 Millisekunden vor Bewegungsbeginn, dann haben sie sich entschieden und der Beginn des lateralisierten Breitenpotentials etwa immer eine halbe Sekunde vorher. Das Lateralisierte legt in der Tat fest, was man anschließend macht. Wenn man das sehr eng interpretiert, heißt das, das Gehirn weiß, was es will, bevor wir wissen, was das Gehirn will und uns diese Willen zuschreiben. Nichtsdestoweniger sind diese Untersuchungen sehr kritisiert worden. Erstens ist es eine ganz einfache, hochtrainierte Bewegung. Zweitens, das sind statistische Mittel, die sind zwar hochsignifikant, aber es kann hin und her rutschen. Und ich sage, dass obwohl diese Untersuchungen sehr gut sind, aus diesen Experimenten alleine kann man nicht sagen, es gibt einen freien Willen und es gibt keinen, sondern nur, wenn man diese Experimente und ihre Daten einbettet in das, was ich eben erzählt habe. Was soll das lateralisierte Breitschaftspotential denn? Wir wissen inzwischen, dass dieses lateralisierte Bereitschaftspotential sich aufbaut, nachdem der präfrontale Kortex, sagt das wieder ganz unphilosophisch, festgelegt hat, was er will. Und das empfinde ich als ich will es. Mein Handlungsplanungs-Ich ist damit verkoppelt. Und was der präfrontale Kortex will, will ich in identischer Weise. Wir können uns da philosophisch drüber streiten, ob man das so sagen kann oder nicht, aber es ist eine funktionale Identität. Dann ist klar, was ich will. Dann muss es zum Motorzentren gegeben werden und dann ist eben nicht sofort klar, dass ich es tue, sondern dann geht es 5, 6 Mal rund, kann man ausrechnen und während der Zeit, dieser 5, 6 Mal, baut sich ganz langsam über eine Sekunde das Breitenpotential auf. Das muss sich aufbauen, erstens, damit die Basalganglien festlegen können, wie das jetzt gemacht wird, ob es überhaupt gemacht wird, es kann auch vorher abbrechen und zweitens, es muss, wie ich vorhin sagte, einen bestimmte Menge, das liegt in vielen Millionen, von motorischen Kortexzellen aktiviert werden, damit überhaupt die Bewegung gestartet werden kann. Es muss eine Schwelle erreichen. Und bei Parkinson-Patienten sehen wir, dass das Bereitschaftspotential sich langsam aufbaut, rein kortikal, aber aufgrund des Fehlens des Eingangs der Basalgänge nicht über die Schwelle kommt. Das ist der Grund dafür, dass sie nicht tun können, was sie tun wollen. Das heißt, und wir können im Zweiten sagen, Libet selber hat das gefunden, was alle nachher bestätigt haben. Wenn eine bestimmte Aktivierung der Großhirnrinde stattfindet, dauert es etwa 300 bis 400 Millisekunden, bis es uns bewusst wird. Und der Grund ist genau derselbe. Es müssen hinreichend viele Nervenzellen in der Großhirnrinde aktiviert werden, damit sie in ihrer Meinung übereinstimmen, und dann wird es uns bewusst. Das ist bei Sinnesreizen ganz genauso, eine ganz typische Verzögerung von 200, 300 Millisekunden. Und das ist bei einer Motoraktivität genau dasselbe. Das heißt, es kann gar nicht anders sein, als dass, wenn die Großhirnrinde hinreichend aktiv wird, wir mit einer bestimmten Verzögerung das subjektiv erleben, was wir jetzt tun wollen. Das geht gar nicht anders. Das Bewusstsein kann nicht woherkommen, weil das Bewusstsein als für einen Neurobiologen an eine hinreichende Aktivierung kortikaler Zellen gebunden ist. Und die dauert. Und jetzt wird uns klar, warum der Libet, das, ob ihm das peinlich war oder nicht, gefunden hat, was er gefunden hat. Jetzt gibt es aber eine letzte wichtige Frage. Wer treibt die Basalganglien? Die könnten natürlich das selbst machen. Aber im Gehirn gibt es nichts, was selbst entscheidet. Es entscheidet immer alles kreisrum. Alles steuert, nicht alles, aber vieles steuert vieles andere. Die Basalganglien sind ein Handlungsgedächtnis, aber wer sagt den Basalganglien, was nun in diesem Augenblick getan werden soll? Die können nur sagen, wie es dann getan wird. Und dieses Fragezeichen steht für das limbische System, das das eigentliche Erfahrungsgedächtnis ist. Sie sehen also, wir haben ein Bewusstseinsgedächtnis, dem vorgeschaltet ist ein Handlungsgedächtnis und dem vorgeschaltet ist ein Erfahrungsgedächtnis, das auch völlig unbewusst arbeitet. Hier sehen Sie in Blau Hippocampus und Amygdala und viele andere Zentren. Und ich will nur ein Zentrum, das ist vielleicht das Wichtigste, herausgreifen, die Amygdala. Hier haben wir sie. Sie sehen wieder den Querschnitt durch das Gehirn, linke, rechte Hälfte. Und hier sehen Sie unterhalb der Basalganglien, hier sehen wir sie noch, die Amygdala, diese apfelsinenartige Struktur. Und diese Amygdala ist das Zentrum für emotionale Konditionierung und das Erkennen emotionale Signale. Wenn wir etwas lernen, emotional affektiv, dann tun wir das mit der Amygdala. Und mit der Amygdala erkennen wir auch, ob uns jemand wohlgesonnen ist oder nicht wohlgesonnen ist. Insbesondere, ob er uns bedrohen will. Und Menschen, die keine Amygdala haben, die zerstört wurde, können das nicht. Dieser Amygdala ist ein fantastisches Gebilde, also wir gucken uns das jetzt hier nochmal vergrößert an. Sehen Sie hier so einen kleinen Ausschnitt. Dann sehen wir, dass ich könnte, was ich leider nicht tun darf, eine Stunde lang nur über die Amygdala reden, weil es mein Hauptarbeitsgebiet ist, darüber redet man am liebsten. Hier gibt es einen Teil, der mit Riechen zu tun hat, insbesondere wo A und M stehen, mit sozialen Gerüchen, mit Pheromonen, also Verliebtheit spielt sich da groß ab. Es gibt hier eine zentrale Amygdala und dieser große Bereich ist die basolaterale Amygdala. Dieser große Apparat ist der Apparat, der dem emotionalen Lernen zugrunde liegt. Hier haben wir das. Es gibt hier die laterale und basale. Nach heutiger Anschauung geht das so vor sich. Wir erleben ein Ereignis, das kann völlig unbewusst sein. Dieses Ereignis ist erst einmal neutral. Und es wird jetzt durch das limbische System bewertet. Danach, ob es Lustgefühle, Unlustgefühle, angenehme und unangenehme Empfindungen in uns hervorruft. Und die sind natürlich gekoppelt mit guten oder schlechten Konsequenzen. Das wird nun verschweißt im Basalkern der Amygdala. Dieses Ereignis hat nach meinen Erfahrungen angenehme und unangenehme Empfindungen. Und je früher in meinem Leben das passiert, je hartnäckiger, desto mehr wird das unbewusst verschweißt. Und es werden jetzt Gefühle, die auch unbewusst entstehen, die wir angeborenermaßen haben, der Lust, der Unlust, der Freude, des Schmerzes, der Neugier, die werden daran gehängt. Und später im Leben, im dritten, vierten Lebensjahr, kommt dann eine andere wichtige Struktur hinzu, nämlich der Hippocampus, unser deklaratives Gedächtnis. Und das gibt dann den Kontext hinzu und auch dieser Kontext wird verschweißt. Ich will, will das nur ganz kurz machen. Das ist das Grundprinzip der emotionalen Konditionierung, die unser Leben beherrscht. Besonders in unserem früheren Leben, wo wir lernen, das ist gut, das ist schlecht. Und wir kommen von diesen Gefühlen der Sympathie, Antipathie nicht mehr runter. Und es wird in uns gleichzeitig auch der Kontext eingebrannt. Und zwar umso mehr, je lebhafter die Emotionen waren. Und wir glauben heute zu wissen, dass die Amygdala im Gegensatz zu unserem bewussten Großhirnrinde nie vergisst. Das ist das, wo Freud recht hatte. Es gibt eine Basis in unserem Gehirn, die nicht vergisst, was uns mal angetan wurde, freudig oder leidvoll. Wir können bewusst vergessen, aber diese Amygdala, diese limbische Ebene, vergisst offenbar nicht, nach allem, was man rausgekriegt. Es gibt ein bestimmtes anderes System, das sogenannte mesolimbische System, das auf neuartige, überraschende Reize reagiert, durch Ausstoß dieser berühmten endogenen Opiate, die erzeugen Lust, und durch Dopamin, was wir schon kennen. Das ist sozusagen der Gegenspieler zur Amygdala, der signalisiert, die Dinge, die gut gelaufen sind und die belohnt wurden. Belohnung ist natürlich letztlich der Ausstoß dieser hirneigenen Opiate. Auch dadurch werden wir konditioniert in unser Verhalten und sagen wir, diese beiden Partner, die Amygdala und das mesolimbische System, sind das, was uns letztlich leitet. Lust und Unlust, Erfolg und Nichterfolg, und danach werden wir geleitet. Und alles, was wir anstreben, wird durch diese beiden Zentren unbewusst geleitet. Also, wir haben hier über die Amygdala und das mesolimbische System und einige andere Zentren, die ich nicht erwähnen konnte, das unbewusste individuelle Erfahrungsgedächtnis. Das beginnt schon ab dem 10. Woche der Schwangerschaft, vor der Geburt, lernt schon. In den ersten Jahren der Geburt, nach der Geburt legt unsere Persönlichkeit fest, im ersten Lebensjahr bis zum 10., 12. Lebensjahr, da kommt man in so eine Chaosperiode in der Pubertät und dann ist das relativ ausgereizt. Und das sagt uns, das sollst du tun, weil es angenehm war in der Vergangenheit, das sollst du meiden, weil es Unlust erzeugt hat. Das kann von ganz einfacher Lust und Unlust bis zu den kompliziertesten Erlebnissen, also einer wunderschönen Karajan-Aufführung von Cosi van Tutte, das sind individuelle idiosynkratische Prägungen. Das entwickelt unsere persönliche Handlungspräferenz und damit den Rahmen all unserer weiteren Handlungen. Das Wichtige ist nun, bevor wir etwas tun, so vernünftig und intelligent das sein mag, wird immer dieses Erfahrungsgedächtnis abgefragt. Das ist der letztliche Sinn der Sache. Immer wird abgefragt, ja, wie sieht denn deine gesamte Erfahrung aus? Die können wir aktuell ja gar nicht repräsentieren. Die ist aber in Kurzform in diesem limbischen System gespeichert und sie wird vor jeder neuen Handlung, wird das aufgerufen und sie beeinflussen dann über die Basalganglien die neue Handlung. Das heißt, wir haben hier diesen motorischen Kreislauf zwischen Cortex und Basalganglien und dieser Kreislauf wird nun gesteuert durch das limbische System und zwar genau, unter anderem genau durch die Ausschüttung dieses Signals. Das ist dieses Go-Signal, das heißt, soll ich das jetzt tun? Wenn ich das tun darf, dann weiß ich, wie ich das tue, sagen die Basalganglien. Und ob das getan wird, entscheidet das limbische System aufgrund der gesamten unbewusst vorhandenen Erfahrung. Diese unbewusste Erfahrung konnte einmal bewusst sein, sie ist nur abgesunken in das Unbewusste. Muss also nicht, müssen nicht tiefe, dumpfe Triebe sein, sondern alles, was ich hier erlebt habe. Das ist aber auch der Fall bei allem, was an Wünschen entsteht. Auch das geht zum Teil direkt vom limbischen System in das Stirnhirn rein und dann entwickeln sich die Wünsche und die Frage ist dann, ob wir den Wünschen nachgehen. Das heißt, Zusammenfassung 1, das emotionale Erfahrungssystem hat bei Entscheidungen das erste und das letzte Wort. Das erste beim Entstehen von Wünschen, Absichten und Plänen. Und das letzte bei der Frage, ob das, was geplant ist, wirklich jetzt und so und nicht anders ausgeführt werden soll. Das wird wenige Sekunden, bevor wir etwas tun, 2 bis 1 Sekunde vorher, letzt entschieden. Dies garantiert, so sagt der Biologe, dass wir alle Entscheidungen stets im Lichte vergangener Erfahrungen treffen. Wenn diese Erfahrungen aber traumatisch waren, dann sind unsere Entscheidungen auch traumatisiert. Dieses System ist nur so gut, wie es sich entwickeln kann. Und wenn es sich fehlentwickelt, dann treffen Leute bizarre Entscheidungen. Es ist das System, was uns letztlich leitet. Wenn das alles so ist, wo brauchen wir diese schöne große, die außerdem unglaublich teuer ist? Ein Großteil unseres Der Metabolismus geht auf diese Großhirnrinde raus, ob wir damit was tun oder nicht. Sie kostet unglaublich viel. Man kann zeigen, dass der Mensch diese große Großhirnrinde nur entwickeln konnte, indem er Körner oder Fleisch gegessen hat. Mit Pflanzen würden wir nicht denken können. Kann man ausrechnen. Also, die Frage ist, wozu brauchen wir Verstand und Vernunft? Die Antwort habe ich eigentlich schon gegeben. Ich sage es nochmal. Wir brauchen Verstand und Vernunft und die Großhirnrinde für das Bewerten komplexer Situationen. Das kann die Amygdala überhaupt nicht. Die Amygdala kann drohliche Schatten erkennen und grobe Gesichter, aber ob das nun Wahrheit ist, ob man sich wirklich fürchten muss und ob der Mensch ein falscher Hund ist, das kriegen wir mit unserer Großhirnrinde raus, aber nicht mit unserer Amygdala. Oder ob der bärbeißige Kollege nicht doch ein netter Kerl ist, ne? Kann ja auch sein. Zweitens, das Abrufen, Anwenden von Expertenwissen, das ist außerhalb des limbischen Systems. Das ist aus Netzwerkgründen überhaupt nicht möglich. Insbesondere das Abschätzen mittel- und langfristige Konsequenzen, insbesondere im sozialen Bereich. Das Kleinkind und die jungen Jugendlichen im Gegensatz zu uns sind impulsiv und egoistisch und werden direkt von der Amygdala an andere limbischen Zentren getrieben. Erst ab 10, 12 Jahre reift der orbitofrontale Kortex aus und hat im Wesentlichen eine Funktion, zusätzlich der Amygdala, nämlich Impulse zu hemmen. Eine riesen Bahn, die dann hemmt wird. Das heißt, all das, was wir Erziehung zu Gelassenheit, zu Kultur und zu Zivilisation nennen, ist im Wesentlichen die Fähigkeit unseres Gehirns, diese egoistisch impulsiven limbischen Impulse zu zügeln. Und die Schwerverbrecher, die nicht therapierbar sind, haben anatomische, physiologische Defizite, genau in dem Bereich. Und natürlich das Abwägen von Handlungsalternativen. Das ist das Schwierigste. Man kann sich das so vorstellen, die Amygdala und das mesolimbische System und andere Zentren sagen, tu das, damit du einen unmittelbaren Lustgewinn hast. Und unsere Großhirnrinde brauchen wir, um zu überlegen, ist das wirklich gut? Überleg mal, was du da tust. Oder man sagt einem Freund, der dies und jenes Blödsinnige machen will, hast du dir das gut überlegt? Hast du dir überlegt, welche verschiedenen Konsequenzen das haben könnte? Sagt, ich kündige morgen, mir reicht's. Frage, hast du eine Alternative, hast du einen Job in der Hinterhand? Nein und so weiter, überleg dir das. Darin unterscheidet sich der Mensch von allen anderen Tieren. Und das ist nicht limbisch, das ist kortikal. Das heißt, bei den Entscheidungen, komplexe Entscheidungen können wir nicht ohne Großhirnrinde treffen. Aber was uns als Wünsche und Pläne überhaupt aufkommt, kommt nicht aus der Großhirnrinde, sondern aus dem limbischen System und wird letztlich auch nicht dort entschieden. Aber die Großhirnrinde ist ein extrem effizienter Ratgeber. Jemand, der sagt, wenn du die Entscheidung treffen willst, hast du die Alternativen bedacht, hast du die Konsequenzen bedacht. Und wenn du das tun willst, weißt du auch, wie man genau das tut. Dazu braucht man Ratgeber. Die Großhirnrinde ist ein unglaublich effizienter Ratgeber. Dafür ist sie so groß und so effizient. Aber diese limbischen Zentren und Basalganglien haben überhaupt nicht bei der Evolution des menschlichen Gehirns ihren exklusiven Zugriff auf die Handlungssteuerung aufgegeben. Der präfrontale Kortex hat überhaupt keinen direkten Zugriff auf die Handlungssteuerung. Rein anatomisch nicht. Sondern erst ein Apparat, der zugeschaltet wird, damit man vernünftig abwägt. Aber ob das Resultat des Abwägens denn gut oder schlecht ist, ob es gemacht werden soll, entscheidet nicht die Großhirnrinde. Die Zusammenfassung 2 heißt, bewusste Willenshandlungen werden von vielen Hirnzentren vorbereitet und kontrolliert, die teils vom Bewusstsein begleitet sind, teils unbewusst arbeiten. Alle unsere bewussten Entscheidungen werden vorbereitet und überprüft durch unbewusste emotionale Vorgänge. Die müssen überhaupt nicht dumpfe limbische Antriebe sein, sondern können alle Überlegungen sein, auch die rationalen, die wir irgendwann mal hatten, nur sie sind jetzt im Unbewussten. Und rationales Abwägen ist wichtig, äußerst wichtig, findet aber immer nur im Rahmen und aufgrund der Vorgaben dieser unbewussten emotionalen Vorgänge statt. Vernunft und Verstand sind Ratgeber für Entscheidungen, die letztlich aber immer emotional sind. Es gibt keine rein rationalen Entscheidungen. Entscheidungen sind immer emotional. Das sagt immer auch der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen-Konzernen oder bei BMW oder bei Mercedes. Der sitzt dann da, oder Christian Wulff, der der berüchtigten Nachbarn, die wie viele Milliarden sparen musste. Er hat mir erzählt, wie die Entscheidung zustande kam. Ich will Details nicht nennen, aber nur morgens um drei wurde es sehr emotional. Da warteten schon die Reporter draußen. Und das ist mein Ausblick, dann bin ich auch zu Ende. Wenn man das aus großer Sicht betrachtet, dann kann man sagen, die neuronale Steuerung von Willkürhandeln geschieht im Rahmen bekannter Naturgesetze. Da ist nichts, was befremdlich ist, was eine Lücke ist. Es ist unendlich kompliziert. Im Detail verstehen wir das nicht, aber im Groben. Und es ist in jeder Klinik der Welt, neurologischen Klinik, überprüfbar. Ob neben deterministischen Prozessen auch stochastische oder indeterministische Prozesse in der Quantenphysik dabei eine Rolle spielen, ist nicht bekannt. Einige sagen ja, andere sagen nein. Es ist unklar, wo quantenphysikalische Prozesse und Effekte eine Rolle spielen könnten, ist umstritten. Selbst wenn sie das aber täten, würde es nur den Zufall in unserer Handlungssteuerung vergrößern, aber philosophisch wäre damit nichts gewonnen. Nämlich, es würde nur mehr Zufall unser Verhalten steuern, aber nicht ein immaterieller freier Wille. Für dieses Einwirken eines immateriellen freien Willens gibt es keinerlei empirischen Hinweise. Mag ihn geben, mag ihn nicht geben, man braucht ihn in dem Sinne nicht. Man kann erklären, wieso Menschen dazu kommen, sich frei zu fühlen. Das wäre ein weiterer Vortrag. Und wenn man ihn annimmt, kommt man in tiefe philosophische wie naturwissenschaftliche Probleme. Philosophische Probleme, die seit langem diskutiert werden, weil man annehmen muss, es gibt eine Kausallücke und in dieser Kausallücke wirken auch keine Motive und Antriebe, sondern ist Freiheit. Und diese Freiheit kommt in der materielle Wille. So stellen sich katholische Theologen das vor. Da flutscht wirklich so der freie Wille da rein. So hat Herr Schockenhoff kürzlich das mir erklärt. Wenn das aber so ist, dann sagen Philosophen und nicht ich, dann ist die Attribution, die Zuschreibung der Handlungen nicht gegeben an die Person. Dann ist es ja, nicht die Motive und die Persönlichkeit der Person, sondern es ist irgendein freier Wille. Also schon rein philosophisch ist, so sagen Philosophen, sie werden das vielleicht nächste Woche oder wann, in 14 Tagen aus dem Munde von Michael Pauer nochmal hören, das größte Schwierigkeit. Aber wir sehen auch nirgendwo eine solche Kausallücke. Die müsste man, wenn sie eben so bedeutend ist, die müsste man bei den Abläufen im Gehirn sehen können. Nämlich man müsste sehen, dass Leute etwas tun, das nicht auf neuronale, neurophysiologische Weise vorbereitet wird. Würde einem sofort auffallen. Das ist aber nicht. Insofern also das Minimalangebot, was aber zu großen Konsequenzen führt, sozial gesehen, die Annahme einer Kausallücke im traditionellen Sinne, dass ich als immaterielles Ich das bin, der die Hebel umlegt, ist empirisch nicht belegt. Im Gegenteil, es sieht anders aus und es führt philosophisch zu größten Schwierigkeiten, die dazu führen, dass viele Philosophen Deterministen sind. Das bin ich gar nicht. Warum muss das alles deterministisch zugehen? Nur diesen traditionellen freien Willen, den findet man dort nicht. Und wenn man ihn nicht findet, dann haben natürlich viele Strafrechtler und sonstige Menschen ein großes Problem, nicht die evangelischen Theologen. Aber andere haben ein großes Problem und da muss man sich in Ruhe darüber unterhalten. Vielen Dank.